Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Jacqueline kam vor circa einer Stunde hier ins Büro nach einer einwöchigen Reise in den Libanon. Und weil sie schon angefangen hat, uns hier sehr viel zu erzählen, dachte ich, wir machen einfach eine ganz kurze Folge daraus, weil sie vielleicht auch interessiert, was Jacqueline zu sagen hat. Wir unterhalten uns unter anderem über die Schießerei in der Nähe des Flughafens, in die sie fast geraten wäre, über die Proteste zum Jahrestag der Explosion in Beirut, die sie auch miterlebt hat, und auch über die erfolgreiche Gründung der Tabir-Schule und die Arbeit an der Froschschule. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jacqueline.
Hallo Luis.
Schön, dass du dir kurz Zeit nimmst. Ich hoffe, wir können es schaffen, das kurz zu halten. Du bist wahrscheinlich etwas erschöpft von der Reise. Bist ja gerade erst zur Tür reingekommen. Wir wollen ein paar kurze Themen anschneiden, die du hier schon uns ein bisschen erzählt hast. Und ich dachte mir, es ist vielleicht auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessant. Drum fangen wir gleich mal an.
Sehr gern.
Du warst ja gerade eine Woche oder wie lange warst du im Libanon und Syrien? Eine Woche. Auch in Syrien oder nur im Libanon?
Nur im Libanon.
Okay. Vielleicht ganz kurz, wir hatten einen kurzen Schockmoment hier bei uns im Büro, als wir von der Schießerei am Flughafen oder in der Nähe vom Flughafen bei uns gehört haben. Du hast uns dann relativ schnell eine Entwarnung geschickt. Kannst du mal kurz erklären, was da passiert ist und wie nah ihr da dran wart?
Es wurde an dem Tag, an dem wir in Beirut gelandet sind, fand das Begräbnis eines hochrangigen Hisbollah-Offiziers statt. Und nach diesem Begräbnis, dazu waren auch Gäste aus dem Iran geladen und die waren nach dem Begräbnis auf dem Rückweg zum Flughafen und wurden dort von sunnitischen Gruppen auf dem Weg zum Flughafen aufgehalten. Das ist ja eine große Feindschaft zwischen der Hisbollah und den Sunniten im Land. Und es gab dann eine Schießerei, die Straße war für Stunden gesperrt, es gab mehrere Tote. Und das war nur kurze Zeit, wenige Minuten, nachdem wir am Flughafen gelandet sind und diesen aber auch verlassen hatten. Also wir waren davon nicht tangiert, aber es war einfach zeitlich sehr nah beieinander und deswegen haben sich auch die Freunde, die uns im Libanon erwartet haben, große Sorgen gemacht, bis wir noch rechtzeitig weggeschafft haben. Aber sowas passiert leider im Libanon immer wieder. Also das ist auch etwas, was durch die steigende Armut jetzt im Land immer weiter zunimmt. Ich habe mich mal vor Jahren schon mit einem Freund unterhalten, der gesagt hat, wenn man im Libanon lebt, muss man sich einfach damit abfinden, dass jederzeit neben dir eine Autobombe hochgehen kann. Und das ist seit langer Zeit diese Unsicherheit, diese Instabilität im Land. Und das wird natürlich durch die anhaltende, furchtbare Krise jetzt seit der Explosion letzten Jahres nicht besser.
Magst du mal kurz erzählen, wie sich diese Krise jetzt wirklich akut auf die Menschen auswirkt? Du hast uns ein paar Beispiele vorhin genannt, zum Beispiel Strom und Verkehr, wie das aussieht.
Ja, also es ist kein normales Leben im Libanon mehr möglich. Das muss man ganz klar so sagen. Also es gibt keinen Strom mehr im Land. Es gibt die sogenannte Government Line, also der Strom, der eigentlich von der Regierung kommen müsste. Und die liegt einfach brach. Große Wohnhäuser in Beirut haben einen Generator, weil diese Government Line mit dem Strom schon immer sehr, sehr unsicher war. Und es kam, also pro Tag kommt es im Libanon zwischen 10 und 20 Mal zu Stromausfällen. Und in solchen Stromausfallszeiten hat sich dann der Generator angeschmissen. Aber diese Generatoren sind benzinbetrieben und Benzin gibt es ja auch keins mehr. Also hat einfach jeder Haushalt im Libanon zumindest stundenweise keinen Strom. In der BK-Ebene, ich habe mich lange mit Lama, der Frau, die unseren Zeltschule Women's Workshop leitet, unterhalten, die in der BK-Ebene lebt, ganz in der Nähe unserer Camps, in einem Haus. Und die haben keinen Generator. Und die sind seit Wochen einfach jeden Tag ab 19 Uhr sitzt diese ganze Familie, ihre Eltern, ihre beiden Brüder im Dunkeln. In Beirut, in der Stadt, gibt es eben diese Generatoren, Aber da wird ganz genau stündlich festgelegt. Die Hausverwaltung jedes großen Hauses verteilt Zettel, auf denen draufsteht, heute gibt es Strom zwischen 8 und 10, zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr und zwischen 19 Uhr und 23 Uhr zum Beispiel. Und das sind dann die Zeiten, wo man weiß, da kann ich heiß duschen oder da kann ich was kochen oder ähnliches und in den anderen Zeiten nicht. Das heißt aber natürlich auch, dass es sowas wie Kühlschrank kann man vergessen, denn der wäre 15 Stunden am Tag aus. Dafür ist der Generator zu instabil. Also das sind so für in unseren Augen vielleicht kleine Sachen, aber die machen den Menschen das Leben wirklich schwer. Also meine Freundin wohnt zum Beispiel im 13. Stock eines Hauses und zu Zeiten, in denen es keinen Strom gibt, kann sie das Haus nicht verlassen, weil sie kann nicht in den 13. Stock mit ihren Einkäufen zurücklaufen über die Treppe. Also das schränkt das Leben der Menschen beträchtlich ein. Ganz besonders auch die Benzinsituation. Lange Zeit durfte man an den Tankstellen nur 2 Liter tanken. Jetzt mittlerweile gibt es wieder Strom aus dem Ausland, gibt es wieder Benzin aus dem Ausland. Und die Ration, die man an einer Tankstelle tanken darf, ist auf 10 Liter hochgesetzt. Aber diese 10 Liter kosten je nach Tankstelle zwischen 20 und 30 Dollar. Also unfassbare Preise. Das heißt, dass sogar die Menschen, die noch einen Arbeitsplatz hätten, diesen oft nicht mehr erreichen können, weil sie sich den Benzin für die Fahrt dahin nicht leisten können. Und öffentliche Verkehrsmittel sind so gut wie nicht existent im Libanon. Also es ist wirklich kein normales Leben mehr möglich für die Menschen und das zehrt natürlich.
Ja, das sind ja wirklich unvorstellbare Lebensbedingungen. Das wirkt sich ja auch auf die Geflüchteten in den Lagern wahrscheinlich aus, oder? Also gut, Strom haben die da wahrscheinlich eh nicht, oder gibt es da Strom?
Also wir hatten so immer ein bisschen halblegalen Strom nur in den Schulen. Also in den Wohnzelten gibt es keinen Strom, aber wir haben normalerweise von nahegelegenen Häusern immer wenigstens dafür gesorgt, dass es in unseren Schulen einige Steckdosen gibt, wo man abwechselnd nachts die Handys laden kann. Und vor allem, das haben wir jetzt gerade auch bei dieser Reise gemerkt, wo wir in den Schulen auch Ventilatoren anschließen. Es hatte jetzt bei dieser Reise konstant über 40 Grad und in den Schulen ist es immer noch mal 8, 9, 10 Grad heißer, weil sich unter diesen Zelten einfach die Hitze staut. Und da ist es ganz wichtig für die Lehrer und die Kinder, dass es wenigstens Ventilatoren gibt, dass man so eine kleine kühle Brise hat, auch wenn die das nicht wirklich runterkühlen kann, aber wenigstens so ein bisschen. Und das ist jetzt natürlich auch nicht mehr möglich. Und es war wahnsinnig heiß. Und das ist natürlich schon eine Belastung für die Kinder und für die Lehrer, weil im Libanon sind das ja nicht nur 2 Wochen, wo es wirklich heiß ist, so wie bei uns, sondern im Libanon ist es im Grunde von Anfang April bis Ende Oktober wirklich heiß.
Ja, stelle ich mir schon sehr hart vor, in diesen dicken Zelten stickig bei 40, 50 Grad, da dann noch anständig werden zu können. Wahnsinn, ja. Es ist ja auch nicht nur Strom und Benzin nicht mehr vorhanden oder noch wenig vorhanden oder wahnsinnig teuer, sondern auch Lebensmittel werden ja immer schwieriger zu bekommen und immer teurer. Und ich glaube, das wirkt sich ja insgesamt alles zusammen sehr darauf aus, dass die Menschen im Libanon einfach immer unzufriedener werden. Jetzt gab es ja auch ein etwas heikles Datum letzte Woche.
Allerdings.
Der Jahrestag der Explosion im Hafen. Da haben wir ja auch im letzten Podcast drüber geredet. Aber vielleicht dazu noch mal ein kurzes Update. Gab es dann da irgendwie Proteste? Ist da was passiert? Gab es vielleicht auch eine Trauerfeier?
Es war bizarr, wirklich bizarr, was sich dort abspielte. Also erstens war, bis zum Tag selbst gab es überhaupt keine Berichterstattung darüber, was geplant ist für den Tag, ob eben von offizieller Seite überhaupt irgendetwas geplant ist. Man hat dieses Datum einfach so auf sich zukommen lassen. Und am 4. August selbst haben sich dann mittags viele, viele Menschen auf den Weg zum Hafen gemacht. Auch aus dem ganzen Libanon übrigens, also zum Beispiel aus Tripoli sind Busse angereist mit Demonstranten, die auch in Beirut zum Hafen gepilgert sind. Und es gab dann am Hafen eine Art Gottesdienst, einen christlichen Gottesdienst für die gefallenen Menschen, die ihr Leben verloren haben am 4. August. Das war auch eine ganz surreale Szenerie. Da war eine lange Tafel direkt am Hafen aufgebaut. Das erinnerte so ein bisschen ans letzte Abendmahl. Und da saß dann der libanesische Klerus und hat dort gesprochen zu den Familien, die ja aber mindestens zur Hälfte muslimisch waren. Und es gab aber irgendwie keine muslimische Gedenkfeier am Hafen. Also das war alles ein bisschen seltsam. Und nur 500 Meter entfernt haben dann Demonstranten versucht, das Finanzministerium zu stürmen und haben versucht, über den Stacheldraht zu klettern, weil alle Behörden, die so sich downtown in der Innenstadt befinden, haben sich vorher verbarrikadiert mit gusseisernen Toren und Stacheldraht. Auch die Politiker, es gab keinen einzigen Politiker, der sich an diesem Tag in irgendeiner Weise geäußert hat oder der von offizieller Seite an dieser Veranstaltung teilgenommen hätte. Die Politiker haben alle ihre Privathäuser verlassen und sich an einen unbekannten Ort zurückgezogen. Hariri soll sogar im Ausland sein vor lauter Angst, dass es Übergriffe auf ihre Häuser gibt. Sie sind mit ihren Familien wirklich weit weggefahren. Also das allein, dass der Libanon von Menschen regiert wird, die Angst vor dem eigenen Volk haben müssen, ist schon eine bizarre Situation. Und dass diese Menschen sich aber dann gleichzeitig so an ihre Macht klammern und den Weg nicht freimachen für jemanden, der im Einklang mit dem Volk regieren kann, ist für beide Seiten wirklich dramatisch.
Du hast auch erzählt, dass es jetzt nochmal zur politischen Situation, dass es zu einer Allianz, einer Art politischen Allianz zwischen den Christen und der Hisbollah kam oder also jetzt gerade in jüngster Zeit gekommen ist. Das klingt für mich auch wahnsinnig bizarr. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt die christliche Partei im Libanon darauf, mit der Hisbollah zusammenzuarbeiten?
Ja, im Libanon ist es leider so, dass der Machterhalt über allem anderen steht. Wirklich über allem anderen. Und es ist jede Allianz denkbar, solange man sich Vorteile davon verspricht. Also die Menschen, die dort Ämter innehaben, klammern sich an diese Ämter bis zuletzt. Und deswegen sind alle möglichen absurden Kombinationen dort möglich. Es ist ein großer gemeinsamer Feind, ist Palästina. Die christliche Partei hatte immer ein Problem mit den Palästinensern, das hatte die Hisbollah auch. Und es sind auch jetzt gerade am 4. August, sind ganz gezielt Menschen mit sogenannten Palästinensertüchern, wie wir sie ja auch in unserem Shop haben, wie ich sie immer aus Syrien mitbringe, angegriffen worden. Diese Tücher stehen im Grunde nicht nur für Palästinenser, das sind ja Tücher, die für Freiheit stehen, die für Frauen tragen sie auch als Emanzipationssymbol und sie sind einfach sehr, sie stehen für etwas Progressives. Und es sind ganz gezielt Menschen mit solchen Tüchern auf den Demonstrationen angegriffen worden. Mein Sohn hat einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr eindrücklich fand und der die Situation sehr gut wiedergibt. Wenn man hier in Deutschland demonstrieren geht, dann ist alles, was man braucht, ein großes Banner, auf dem steht, stoppt den Klimawandel oder stoppt die Erderwärmung. Und wenn man im Libanon zu einer Demonstration geht, dann braucht man einen Tennisschläger, mehrere Dosen Pepsi und Gasmasken. Das liegt daran, dass die Menschen vom Militär mit Tränengasbomben angegriffen werden, wenn sie demonstrieren gehen. Und weil die Libanesen jetzt aber mittlerweile sehr viel Erfahrung bei Demonstrationen haben, bewaffnen sie sich entweder mit Tennisschlägern oder mit Bratpfannen. Und sobald dann so eine Tränengas- oder Rauchbombe ihnen vor die Füße geworfen wird, schießen sie die mit dem Tennisschläger so weit wie möglich weg. Und es gibt dann auch die sogenannten Collector, die haben Gasmasken und die haben große Eimer dabei. Und dann werden diese Tränengasbomben in so einen Eimer gekippt und mit Pepsi drüber geschüttet, weil das Pepsi das dann neutralisiert. Das würde vermutlich Cola auch tun, wir machen hier keine Werbung, aber im Libanon gibt es kaum Cola, kaum Coca-Cola. Und deswegen Pepsi. Die Demonstranten haben auch Pepsi dabei, weil wenn die Augen schon tränen und brennen, es angeblich helfen soll, wenn man sie mit Pepsi spült. Also man braucht eine ziemlich weitläufige Bewaffnung, um sich im Libanon überhaupt an solchen Tagen auf die Straße zu trauen. Und das ist natürlich schrecklich für die Menschen, dass sie wissen, sie leben in einem Land, in dem die Regierung gegen sie arbeitet und sie gegen die Regierung arbeiten müssen. Und dass der eine vom anderen Angst hat, sowohl die Politiker vor den Demonstranten, wie auch die Demonstranten vor den Repressalien durch die Politik.
Ich glaube, wir lassen die Politik an der Stelle jetzt mal kurz sein, sonst können wir wieder sonst ewig drüber reden.
Das stimmt.
Es gab ja, du bist ja nicht nur noch Beirut spaziert, sondern du hast ja auch wieder in vielen Camps wieder, hast Camps besucht. Es gab eine Eröffnung einer neuen Schule und an einer anderen hast du auch weitergearbeitet. Was ist da der Stand? Vielleicht einmal zuerst kurz zur Froschschule und dann können wir mit der Tapir-Schule schön
Genau. Also wir haben ja geplant, dass wir auch in Beirut unsere erste Schule eröffnen werden. Hoffentlich in den Herbstferien im November. Und daran hätte ich sehr gerne sehr viel mehr weitergearbeitet. Aber der 4. August, dieser Jahrestag und seine Konsequenzen und dass es eben zu massiven Straßensperren kam und dass so viele Menschen verletzt worden sind bei den Demonstrationen, das hat das Ganze dann auch wieder verzögert. Und deswegen war kein Durchkommen in die Froschschule, weil sie auch in einem Gebiet in Beirut ist, die ein Palästinensergebiet ist und wo es deswegen besonders viele Kontrollen und Straßensperren gab. Also deswegen konnten wir an der Froschschule nicht weiterarbeiten, aber unsere Tapir-Schule, das ist unsere neue Zeltschule in der BK-Ebene, deren Eröffnung für diese Reise geplant war, die ist eröffnet worden und die Kinder haben sich unheimlich gefreut, dass am 2. August ihr erster Schultag war und wir haben gefeiert mit Keksen und Popcorn und haben versucht, die Hitze zu ignorieren. Und das war ein sehr, sehr schöner Tag, dass auch in so einer schwierigen Phase und in einer noch schwierigeren Situation für den Libanon, als er sonst ist, er war immer schon in einer schwierigen Situation, aber jetzt, wo alles noch schwerer ist, dass es trotzdem möglich war, eine neue Schule zu eröffnen, das hat uns sehr gefreut.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es gibt Hoffnung, es funktionieren auch Dinge. Es gibt nicht nur Krisen und Schießereien, sondern auch Schuleröffnungen.
Ja.
Jacqueline, vielen Dank. Schön, dass du dir sehr, die sehr Zeit gerne. Genommen hast. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und hören uns nächste Woche wieder.
Das machen wir. Dankeschön, Bis Louis. Dann.
So, das war's auch schon wieder mit der bisher kürzesten Folge des Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, mal auf unserem Online-Shop vorbeizuschauen und zum Beispiel sich die Palästinensertücher anzuschauen, es gibt auch neue, ich habe gerade schon ein paar Koffer ausgepackt und es gibt echt tolle neue Farben, dann schauen Sie doch mal unter www.zeltschule.org vorbei. Das ist unsere Website, da kann man auch erfahren, wie man am besten spenden kann, wo man helfen kann und wie man zweckgebunden spenden kann. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn Sie ansonsten Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch am besten mir unter der E-Mail podcast@zeltschule.org. Ansonsten hoffe ich, dass Sie viel Spaß beim Zuhören hatten und dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann!